ein Gefühl vor auf dem Programm. Wir werden noch vielleicht ein oder zwei Background filmen. Und dann möchte ich ganz gerne eine kleine Vorlesung geben und ein besonderes Himalaya-Teil einblenden. Mit dem Himalaya-Teil meine ich erstmal eine Überraschung. Kann ich nicht sagen. Und dann möchte ich gerne die Dinge zeigen, die wir auf der Stelle in den geilen Typen aufgeführt oder vorgeführt haben. Die Dinge von unserer Himalaya-Reise. Wirklich schön zu sehen, wer alles gekommen ist. Atma Tassaprabhu und Karuna Mali haben es tatsächlich geschafft. Also und Erne und Sünde sind auch eingetroffen. Schön. Ich habe noch unser Kindheit da. Mit einem erwartungsvollen Lächeln. Alles gut, ne? Und dann die Mutter von Radha Devi und Nanda. Toll, also. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und auch Angeli ist da, die unsere Gastgeberin zu Hause ist. Ich möchte sagen, wenn wir solche Zusammenkünfte machen und zusammen einfach Krishna verherrlichen, wie in diesem Abend, sehr wichtig, dass wir uns für die Zeit als Sangha verstehen, als eine Gemeinschaft von Devotees, die wir eben Krishna in der Gemeinschaft verehren. Also Krishna ist sehr zufrieden, wenn Devotees zusammenkommen können. Besonders in dieser Zeit, wo das Zusammenkommen oft so schwierig ist. Die wollen zusammenkommen können und ihn einfach verherrlichen und ihr Bewusstsein auf Krishna richten. Dann ist es ja oft so, dass Krishna sich auch zeigen kann oder auch manifestieren kann oder dass bestimmte spirituelle Einsichten kommen und dann über das Krishna hinaus begleiten. Es ist auch sehr wichtig, dass wir, wenn wir in diese Abende hineingehen, in diese Schatten hineingehen, dass wir wirklich hineingehen wie Schatzsucher. In einem Teil Indiens gibt es vor der Küste Perlen, also auch fast wie in Japan. Um tief zu tauchen, um diese Perlen zu bekommen, muss man tief tauchen. Wenn man flach taucht, kriegt man nur Fische oder Seetang. So heißt es, dass wenn man in der Sangha ist, muss man sich bemühen, in die Tiefe hineinzugehen. Wenn man nur flach ist, in der Sangha, in der Gemeinschaft, kann man höchstens einfach Bekanntschaften machen und ein bisschen sozialen Austausch pflegen, aber nicht eben spirituelle Erkenntnisse machen. Die Tiefe in der Gemeinschaft von spirituellen Menschen bedeutet, dass man sich mit einem Juwel schmückt, dem Juwel der Aufmerksamkeit. Oder der Pasmati Ekena Manasa, dass man den Geist versucht, sich auf einen Punkt zu bringen. Auf das Singen der Heiligen Namen oder wenn wir über das spirituelle Ding sprechen, das spirituelle Thema sehen. Ich möchte jetzt gerne mit euch ein neues Lied einstudieren. Vielleicht soll ich erstmal. Warte mal, wir müssen erstmal noch was anderes sehen. Ich bin ein bisschen zu schnell.
Halli wohl.
Möchte ich dir gerne einen Text aus dem Bhagavatam mit euch lesen oder für euch vorlesen. Das ist ein sehr interessanter Text. Ein Text, wo die Devatas, die mächtigen Halbgötter, ein Gebet sprechen zu Krishna, die sich noch im Mutterleib von Mutter Devaki befindet. Die Halbgötter beteten. O Krishna, du weichst niemals von deinem Glück ab. Du bist immer vollkommen. Denn alles, was du entscheidest, ist völlig korrekt und kann von niemandem aufgehalten werden. Du bist gegenwärtig in den drei Phasen der kosmischen Manifestation, während der Schöpfung, der Erhaltung und der Vernichtung. Du bist die höchste Wahrheit. Tatsächlich ist es so, wenn man nicht völlig wahrhaftig wird, kann man nicht deine Gunst erlangen. Diejenigen, die ein heuchlerisches Leben führen, können dich deswegen niemals erlangen. Du bist das aktive Prinzip, die wirkliche Wahrheit in all den Bestandteilen der Schöpfung. Und du bist bekannt als Antayami, die innere Kraft in allem. Du bist gleich zu jedem. Und deine Unterweisung, die lassen sich auf jeden anwenden, für alle Zeit. Du bist der Anfang aller Wahrheit. Und wir bringen dir deswegen unsere Ehrbietung dar und geben uns, wir allein sind. Bitte gebe uns dein Schutz. Krishna wird hier in Sanskrit als Satyam Sankalpa ausgedrückt, oder bezeichnet, oder Satyam Rasa, Satyam Panam, Sri Satyam, Satyasya. Das heißt, sind alles Bezeichnungen dafür, für die Wahrheit. Krishna wird als die höchste Wahrheit bezeichnet und ihn zu erreichen, ist nur möglich für solche, die wahrhaftig sind. In unserer Devotee-Sprache haben wir den Ausdruck erfunden, dass wir sagen, man muss ernsthaft werden und aufrichtig sein. Sonst kann man nicht die höchste Wahrheit in seinem spirituellen Leben erlangen. Ehrlich zu sein und aufrichtig zu sein, ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für jeden, der ernsthaft Fortschritte machen möchte im spirituellen Leben. Viele Menschen heutzutage leben in einer Fassade, weil sie eingehüllt sind in falsche Identifikationen, falsche Identitäten. Und es ist für viele Menschen sehr, sehr schwierig, die Wahrheit über sich einzugestehen. Und deswegen, weil sie sich oft in einer Selbsttäuschung befinden, es ist für sie schwierig, sich der höchsten Wahrheit zu nähern. Ich habe einmal gehört, das englische Wort sincere, natürlich sincere, sincere, aufrichtig, lässt sich ableiten von dem lateinischen Wort sincera, ohne Wachs. Und wenn Sie jemandem sagen, sei aufrichtig, dann sagen Sie zu ihm, sei ohne Wachs. Sei sincere. Mit dem Sein. Hat Aufrichtigkeit mit Wachs zu tun, ohne Wachs zu sein. Ich möchte euch ein bisschen in ein leicht dunkles Kapitel unserer Kulturgeschichte entführen. Als die Römer und das Römische Reich sich unglaublich erweiterten, haben die römischen Patrioten für sich Häuser aus Marmor gebaut. Marmor war so der beliebteste Baustoff, an dem man sich hielt. Nun bedeutete, als das Römische Reich eben so unglaublich reich wurde, dass die Marmorindustrie einen unglaublichen Boom, einen unglaublichen Aufschwung hatte. Jeder wollte eigentlich ein Marmorhaus bauen, ein Marmorhäuschen mit Garten. Nun, wie das die Tendenz des Menschen ist, kommt, wenn immer man Geschäfte macht, auch so ein gewisses betrügerisches Element mit rein. Und die Marmorverkäufer, die also Marmorsteinbrüche hatten, machten ihre Marmorblöcke, auch wenn sie leicht beschädigt waren, verkauft, indem sie da Wachs drauf gestrichen haben auf die schadhaften Stellen. Und so haben sie einen schadhaften Marmorblock als etwas sehr Kostbares ausgegeben. Und dieser Schein konnte so lange aufrechterhalten werden, bis der Sommer kam und die Sonne auf diese falschen Marmorblöcke schien und die dann alle so hinschmolzen und die Löcher wie also bei einem Karies geschlagenen Zahn. sichtbar wurden und es gar nicht mehr so schön aussah. Und der römische Kaiser hörte von diesem Betrug der Marmorindustrie und ließ den Erlass auf, also den Auftrag, von jetzt ab sine fera, ohne Wachs, ohne Einschein. Nach diesem Wort sine fera, ohne Wachs, kam dann irgendwann sprachlich, wie das geschah, sprachlich, das weiß ich nicht, das kann vielleicht als noch das doch besser erklären. Irgendwann kam irgendwie darauf, sind wir ernsthaft, ohne Wachs. In unserem Leben müssen wir es auch lernen, ohne Wachs zu werden. Kein Wachs mehr. Das heißt, gerade dem ich hier Wachs hätte, das ist nicht so das Thema, aber gerade dem ich vor der Assistenz vom Bruder von Schlaf über manch. Sinister oder ohne Wachs heißt, dass man sich nicht etwas vormacht oder dass man nicht vortäuscht, etwas zu sein, was man nicht ist. Im Herzen haben wir einen großen Vortäuscher. Das ist das falsche Ego, was immer uns irgendwie in ein Licht drückt, in dem wir eigentlich nicht sein gehören. Wir machen uns das Leben so schwer und wir machen das Leben für andere so schwer, wenn wir immer wieder Wachs auf uns streichen. Und sehr oft ist es so, wenn man im Leben in so Lebenslügen lebt, dann kommt es sehr leicht vor, dass das irgendwie und irgendwann einmal aufgedeckt wird. Und wenn die Sonne der Realität auf uns scheint, dann laufen die Tropfen ab und wir stehen da wie ein Karioszahn, also ein kranker Zahn. Und das ist weder für uns angenehm noch für andere. Spirituelles Leben, wo man sich der absoluten Wahrheit nähert, heißt, dass man auch irgendwo wahrhaftig mit sich selber ist. Und die Wachsfüllungen, die das falsche Ego immer so über unsere Löcher streicht, damit wir besser aussehen, als wir sind, ein bisschen diese Wachsfüllung wegtut. Also das ist, was hier gesagt wird. Nur die Aufrichtigen können sich dir nähern, der absoluten Wahrheit. Ein weiterer Punkt. Krishna, von uns ist es also wichtig, dass wir aufrichtig sind. Manchmal, wenn Leute das hören, oh, wir müssen aufrichtig werden und wir müssen an unserem falschen Ego vielleicht arbeiten und Farbe bekennen oder Marmor bekennen, wenn wir im Beispiel bleiben wollen, dann werden sie von einer gewissen, sagen wir mal, nicht immer so angenehm, das zu hören. Tut manchmal sogar weh, das zu hören. Aber ich möchte heute gerne versuchen, euch ein bisschen Mut zu machen. In dem Augenblick, wo wir ein wahrhaftiges, spirituelles Leben führen, setzt plötzlich etwas ein oder passiert etwas. Krishna, der die höchste Wahrhaftigkeit ist, wird plötzlich auf uns aufmerksam. In der Welt der Menschen ist es manchmal, sagen wir mal, nicht sagen wir mal, unvorteilhaft sein. Oder erscheint es unvorteilhaft, wahrhaftig zu sein. Deswegen tun sich Frauen gerne so gefärbter Salbe die Wangen einspielen, dass sie ein bisschen glatter werden. Und Männer, wenn man sie fragt, wie geht es dir denn, dann sagen sie prächtig und dabei geht ihnen Hund miserabel. In unserer Gesellschaft ist es manchmal unvorteilhaft, wahrhaftig zu sein. Wir haben das so eingetrichtert bekommen. In unserer Gesellschaft ist, gerade in der die westliche Gesellschaft, ist eine Gesellschaft, die auf dem Wettkampf aufgebaut ist. Laufend versucht jemand, sich nach vorne zu drücken, andere zu bevorteilen und in diesem laufenden Wettkampf an erster Stelle zu stehen. Das lernen wir in der Schule, wo wir die besten Noten erzielen wollen. Man muss in dieser materiellen Gesellschaft immer versuchen, Nummer 1 zu sein oder gut darzustellen, um Vorteile zu bekommen. So eine Gesellschaft ist eine Gesellschaft des Wettkampfes. Und deswegen haben wir irgendwie das so drin, uns so ein bisschen selber zu betrügen und auch andere zu betrügen, um irgendwelche Vorteile zu bekommen. ins Bewusstsein leben, wenn wir wahrhaftig werden, passiert etwas ganz Schönes, etwas Ermutigendes. Krishna, der die höchste Wahrheit ist, also das sind ja die Sanskrit-Worte hier, Satya Vratam, Satya Param, Tri Satyam, also derjenige, dessen Versprechen immer eingehalten wird, derjenige, der die höchste Wahrheit ist, derjenige, der wahr ist in den drei Phasen der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Satya Yonim, derjenige, der die Geburtsstelle aller Wahrhaftigkeit ist. Nicht? Wenn wir wahrhaftig werden, wird Krishna auf uns aufmerksam und Krishna hakt sich in unser Leben ein, beziehungsweise Krishna unterstützt uns in unserem spirituellen Leben. Wir brauchen also keine Angst zu haben, wahrhaftig zu werden in unserem Leben und frei zu werden von den kleinen und großen Lebenslügen, die uns umgeben. Es ist auch nicht nötig, dass wir unbedingt großartig werden im spirituellen Leben. Wir können ganz kleinartig sein oder kleinartig bleiben. Wenn wir einfach nur wahrhaftig sind, wird sich Krishna unser annehmen. Ich selber hatte einmal so eine Situation in meinem Leben, dass ich Bücher übersetzte und all meine Gottbrüder taten so großartige Sachen in der Welt. Es gaben große Vorträge, Fernsehauftritte, schrieben selber Bücher und so weiter. Und ich dachte, um vor meinem spirituellen Meister als jemand dazustehen, der auch ernsthaft ist und aufrichtig ist, müsste ich auch irgendwelche großartigen Dinge tun. Aber dann las ich, wie Prabhupada einmal geschrieben hatte, ein geweihter Krishna zu werden, bedeutet nicht, dass man versucht, von der Ameise zum Elefanten zu werden. Wenn du eine Ameise bist, sei eine glückliche und wahrhaftige Ameise. Und du wirst sehen, wie Krishna sich deiner wie Krishna durch diese guten Eigenschaften angezogen wird. Wenn du etwas Großartiges tun kannst, eine Fernsehsendung oder ein Buch schreibst oder irgendwelche großartigen Leistungen verbringst, kannst du das auch machen, aber es ist nicht so, dass Krishna von diesen großartigen Dingen unbedingt erfreut wird. Und was Krishna erfreut, ist die Hingabe und auch, wie wir hier erfahren, die Wahrhaftigkeit eines Devotees. Das schafft so viel Erleichterung. Wir brauchen nicht besser zu sein als wir sind. Wir sind gut genug für Krishna, so wie wir sind. Wenn wir wahrhaftig sind, auf unsere Weise Krishna dienen, reicht das völlig aus. Es ist so viel Erleichterung, keine Wettkampf mehr. Krishna verspricht, dass er seine Devotees, die richtige Devotees sind, wahrhaftige Devotees, nicht Schein-Devotees, sondern wahrhaftige Devotees, beschützt. Und Krishna hält sich immer an seine Versprechen. Denn seine Eigenschaft ist Satya Vratam, die Persönlichkeit Gottes, die niemals von ihrem Versprechen abweicht. Im dem Buch Nektar der Hingabe gibt es ein tolles Beispiel dafür. Zu Beginn des Mahabharata-Krieges versprach Krishna seiner geweihten Sohn, also der Kunti. Kunti, mach dir keine Sorgen. Es wird immer fünf Pfahlende Wat geben. Du wirst immer deine fünf Söhne behalten. Auch wenn jetzt ein Krieg wütet, ich verspreche dir, deine fünf Söhne zu erhalten. Wer das Mahabharata kennt, weiß, dass also alle Gewalt des Universums entfesselt wurden, um die Pfahlende Wat auszulöschen. Also es war schlimm. Ich möchte euch das gar nicht sagen, sonst wird euch der Abend versäuert. Es war also fies, gemein und miserabel, was gegen die Pandavas unternommen wurde. Doch Krishna hat in jedem Fall sein Versprechen behalten und eingehalten, hat die Pandavas auf die interessanteste Art und Weise geschützt. Eine möchte ich euch gerne erzählen. Am Ende des Kurukshetra-Krieges sagte Krishna zu Arjuna: Mein lieber Arjuna, der Krieg ist zu Ende. Ich möchte dich jetzt bitten, vor mir den Streitwagen zu verlassen. Krishna hatte die ganze Zeit diesen Streitwagen gelenkt und so weiter. Arjuna schaut ihn fragend an. Krishna, so sagte er mit den Augen, du hast immer vor mir den Streitwagen verlassen. Warum bittest du mich jetzt, dass ich vor dir den Streitwagen verlasse? Das ist ein Detail. Warum? Und Krishna sagte mit den Augen, du wirst still. Arjuna sprang dann vom Streitwagen herunter und dann ging Krishna vom Streitwagen herunter. In dem Augenblick, wo er vom Streitwagen herunterging, gab es Flammen und der ganze Streitwagen loderte auf und innerhalb einer Sekunde war ein Häufchen Asche. Stell dir das mal vor, ihr geht aus dem Auto raus und im Augenblick, wo ihr aus dem Auto rausgeht, fängt der Wagen in einer Sekunde, nicht in zwei Stunden, sondern in einer Sekunde, die Schutt und Asche, wäre wahrlich schockierend. Stell dir mal vor, dann ist der Kanal heute mit dem Auto gekommen und du gehst aus dem Auto raus und denkst, okay, ist irgendwas mit mir los? Was los war, war, dass in der ganzen Schlacht von Kurukshetra so viele Waffen auf diesen Streitwagen geworfen waren von Arjuna. Waffen, die so stark waren, dass sie das ganze große Teile des Universums in Wüstenlandschaften verwandeln konnten. Aber weil Krishna so gegenwärtig war und seine schützende Kraft erweitert hatte, konnten diese Waffen weder dem Streitwagen noch Arjuna, der auf dem Streitwagen war, irgendetwas anhaben. Krishna hat seine schützende Hand über Arjuna gehalten, denn er hat das Versprechen gegeben, ich werde meine Devotees schützen, ich werde die Pandavas aus dieser fürchterlichen Kriegssituation lebendig und ohne dass ihnen ein Haar verwehrt ist, herausbringen. Er hat das eingehalten. Krishna kommt zur Hilfe, was einen echten Devotee betrifft. Und so kann der Devotee wahrhaftig sein in seinem Leben und braucht nicht Angst zu haben, dass er etwas darstellen muss, was er nicht ist. Dass er Wachs auf seine Persönlichkeit reiben muss, sodass er angesehen wird und gut durchkommt im Leben. Und dem wahrhaftigen Devotee kommt Krishna in jeder Weise zur Hilfe, denn es ist sein Versprechen. Er ist wahrhaftig, er hält sein Versprechen ein. Krishna kommt ganz besonders in Form seines heiligen Namens dem Devotee in der materiellen Welt zur Hilfe. Liebe Devotees, liebe Freunde Krishnas und auch liebe Skeptiker, falls wir heute welche haben, bitte denkt für eine kurze Sekunde danach, wie barmherzig Krishna ist, dass er immer dann, wenn man seinen heiligen Namen chantet, so singt, auf der Zunge oder im Bewusstsein, wenn wir sagen, erscheint. Das ist eine unglaubliche Barmherzigkeit. Das heißt, dass Krishna in Form seines heiligen Namens noch barmherziger ist, selbst als der Devi, als die Weltgestalt, die auf dem Altar verehrt wird. Zu jedem Zeitpunkt, in jeder Situation, an jedem Ort, kann man den heiligen Namen schenken und Krishna kann erscheinen. Also wenn ich das sage, mögen vielleicht einige von euch kreativ und auch kritisch denken und sagen, ach, das ist so schön, wie du das sagst, aber so unrealistisch. Wirklich, ich chante jetzt schon seit 2,5 Wochen oder seit 2,5 Jahren oder seit 20,5 Jahren und ich habe nicht immer die Erfahrung gemacht, dass Krishna in Form des heiligen Namens erscheint in meinem Leben. Ein Grund, weswegen wir diese Erfahrung vielleicht noch nicht so gemacht haben, ist, dass wir nicht richtig gechantet haben. Immer in den Heiligen Schriften wird gesagt, dass derjenige, der richtig chantet, das Wort richtig wird gesagt, in Wahrheit chantet, er wird erfahren, dass Krishna wie die Sonne in sein Leben kommt, dass wie die Dunkelheit vertreibt, oder wie ein machtvoller Wind erscheint, der die Wolken der Bedeckung kommt, der Illusion zerstreut. Allerdings gibt es eine schöne Unterweisung in einem Werk, wie man richtig chanten soll. Funktioniert nur, wenn man es richtig macht. Nicht, wenn man zum Beispiel Harmonium spielt, spielen will und man pumpt an der falschen Stelle von diesem Instrument und man fasst irgendwo falsch an und kommt kein Ton hervor. Das ist auch beim Chanten der Heiligen Namen. Man muss richtig das machen. Und hier wird eine schöne Unterweisung gegeben, die mir persönlich unglaublich geholfen hat. Die erste Regel beim Chanten ist, dass man aufmerksam ist beim Chanten der Heiligen Namen. Du konzentrierst dich nur. Oh ja, das ist gut. Mach es weiter in der Konzentration. Ja. Wenn man aufmerksam, sagen Sie mal, unser Geist, Chantala Himanakrishna, ist ein unglaublich kreatives Instrument, was also ständig hin und her geht. Der Geist hat insbesondere zwei Muskeln, die ständig und sehr stark arbeiten. Und wer etwas Angenehmes sehen, was uns angenehm vorkommt, sind wir sofort sehr angezogen. Juhu! Wenn wir etwas sehen, was unangenehm ist, entwickeln wir sofort eine Ablehnung. Kennt ihr das in Beziehung mit Menschen? Der Geist entwickelt entweder Anziehung oder Ablehnung. Für das spirituelle Leben ist es ganz gut, sich in einer Gelassenheit zu üben und diesen dritten Muskel zu trainieren. Was immer geschieht, ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so. Haribol. Mal sehen, was Krishna arrangiert. Diese Gelassenheit im Geist, wo der Geist weder Anziehung noch Ablehnung entwickelt, sondern gelassen ist in dem, ist ganz, ganz empfehlenswert, solange man in der materiellen Welt ist. Und genau wie ein Muskel, der vielleicht ein bisschen nicht schlecht trainiert ist, muss man diesen Muskel der Gelassenheit trainieren im Leben. Das ist wirklich eine Muskelarbeit. Und richtig üben. gut. Aber um richtig aufmerksam zu sein, ist es also wichtig, den Geist ein bisschen zu konzentrieren. Der zweite Punkt, der wichtig ist, um aufmerksam zu sein, ist, dass das Herz geläutert ist. Wie können wir unser Herz oder unser Bewusstsein läutern? Es gibt verschiedene Antworten darauf, bestimmt. Die Antwort, die in den Schriften gegeben wird, ist, dass man schweigsam ist. Wenn man so viel redet den ganzen Tag und so viel unvorteilhafte Dinge redet, entstehen Wellen im Geist. Wellen, die dafür sorgen, dass der Geist agitiert ist. Und einen agitierten Geist kann man nicht richten, der kann nicht aufmerksam sein. Wir haben jetzt eine Indienreise gemacht und auf der Indienreise haben wir uns vorgenommen, schweigsam zu sein. Wie wir schweigsam waren, ist ganz anders, als wir es, glaube ich, uns vorstellen können. Schweigsam kann man sein, indem man überhaupt nichts mehr redet. Oder schweigsam kann man sein, indem man nur über spirituelle Dinge redet und nicht über Illusionen. Ich möchte euch zu der zweiten Art der Schweigsamkeit inspirieren. Wenn man sich wirklich vornimmt, im Leben über spirituelle Dinge zu sprechen und einfach nicht schlecht über andere redet oder einfach in Österreich sagt man Schmäh redet, ich weiß nicht, wie man Schweizerdeutsch sagen würde, wenn man nicht Prajalpieren heißt, Unsinn redet, dann kann der Geist sehr rein werden nach einiger Zeit und man kann ihn dann richten wie ein Laserstrahl auf das spirituelle Thema. Wenn man aber prajalpiert, also prajalpiert ist noch nicht Hochdeutsch, Unsinn redet, oder schlecht über andere redet, es ist nicht möglich, der Geist ist einfach nicht ruhig genug. Er ist zu aufgeregt und zu aufgewühlt durch die Rede und kann deswegen, ist nicht rein und kann deswegen nicht aufmerksam sein. Während man also man sollte aufmerksam sein und dazu ist die Reinigung des Herzens nötig oder die Reinigung des Geistes und dazu ist es nötig, dass man die richtigen Dinge spricht. Ein nächster Punkt, der gemacht wird, ist, während man chantet, soll man sein Bewusstsein richtig einstellen. Das heißt, dass man während des Chantens voller Zuneigung über die innere Bedeutung des Mantras meditiert. Die innere Bedeutung des Mantras ist,
mein lieber Krishna, meine liebe Radharani, bitte akzeptiert mich in eurem hingebungsvollen Dienst. Ich will euch mal hier was. Ich habe hier so mein privates kleines Nektarbuch. Soll ich euch mal was daraus vorlesen? Gut, dann mache ich was. Also, mein spiritueller Meister, also Prabhupada, hat einmal gesagt, wie man schenken sollte. O Energie des Herrn, o höchster Herr, bitte akzeptiere mich. Wir haben kein anderes Gebet. Lord Chaitanya lehrte uns, wir sollten einfach weinen und einfach beten, dass wir akzeptiert werden. Das ist alles. Diese Vibration, diese Schwingung ist ein Ausruf. Man spricht den Herrn an und bittet ihn, bitte nimm mich zu dir, bitte akzeptiere mich. So spricht ein großer Gott weiter aus dem Herzen. Prabhupada sagt ein anderes Mal, jeder denkt, oh, es gibt so viele Probleme. Ich habe so viele Probleme zu lösen in meinem Leben. Aber es gibt keine Probleme. Es gibt nur ein Problem. Wie können wir endlich Krishna annehmen? Das ist alles. Und Krishna ist das Gute. Er sagt, ja, akzeptiere mich, nimm mich an, schenke einfach Krishna, dann bin ich dein. Das ist alles. Und dann sagt Prabhupada so, spricht so wie der gewöhnliche Mensch, aber ich bin so unglücklich. Ich kann nicht chanten. Alle Probleme lassen sich lösen durch das Chanten von Krishna. Lord Chaitanya lehrt, oh Krishna, du bist so gütig, dass du zu mir kommst in der Klangschwingung. Krishna, ich kann sehr leicht chanten, ich könnte sehr leicht chanten, aber ich bin so unglücklich, dass ich keine Anziehung habe, nicht einmal dazu, oh, ich kann das nicht annehmen. So, wenn ihr in eurem Leben ein bisschen darüber meditiert, voller Zuneigung beim Chanten, über die Bedeutung, oh Krishna, bitte nimm mich zu dir, bitte akzeptiere mich, dann wird das Chanten sehr schnell eine große Tiefe erlangen, eine spirituelle Qualität. Wenn man aber mit großer Gleichgültigkeit chantet, dann wird es ein bisschen schwieriger sein. Hare Krishna, das was ich euch heute zu präsentieren habe, aber nur der erste Teil, der zweite Teil folgt mir gleich. Ich möchte aber den ersten Teil noch einmal zusammenfassen, sodass wir ihn in einer kurzen Übersicht sehen. Es war mir wichtig, heute einen Text aus dem Bhagavatam vorzulesen, wo Krishna als die höchste Wahrheit und als der wahrhaftigste gekennzeichnet wurde. Wurde gesagt, dass um Krishna zu erlangen, müssen wir auch ehrlich in unserem Leben sein. Das heißt, dass wir ohne Wachs werden. Ohne die Eigenvortäuschung und so weiter. Wir haben darüber gesprochen, dass es manchmal schwierig ist, ehrlich zu sein, weil wir in unserer Gesellschaft so aufgebracht worden sind oder aufgezogen werden, wir immer versuchen, etwas mehr darzustellen, als wir im Grunde genommen sind. Doch im spirituellen Leben kann man ernsthaft und aufrichtig sein, weil Krishna kommt, angezogen von der Aufrichtigkeit und den Devotees, die da abholt, wo er ist. Das ist Krishnas Versprechen. Besonders kommt Krishna in Form seines heiligen Namens, der auf der Zunge und im Herzen erscheint, von demjenigen, der aufmerksam ihn anruft und dabei voller Zuneigung über die Bedeutsamkeit des Mantras meditiert. Solch ein Devotee wird merken, Krishna sich sehr weit in seinem Bewusstsein manifestiert. Hare Krishna. Ich möchte jetzt Advaita Prabhu bitten, sich zu mir zu setzen. Wir werden jetzt einen leichten spirituellen Teil haben. Wir möchten euch nämlich in das Himalaya-Gebirge entführen. Dazu habe ich Advaita Prabhu gebeten, eines von seinen wunderbaren Gedichten vorzulesen. Er hatte gleich ein Gedicht über das Himalaya da. Und dann möchte ich euch ganz kurz einen Tag aus meinem Tagebuch, dem Himalaya-Tagebuch, vorlesen. und dann im Anschluss gerne die Dias zeigen von der Himalaya-Reise. Ich weiß, dass ich einige von euch ankündigt hatte, dass ich diese Dias dabei haben würde. Und es hat schon geklappt. Wir hatten die gestern dabei und wollen sie dann heute nochmal zeigen. Das wird ein Erlebnis sein, was euch im Herzen transformiert. Hare Krishna. Gut, jetzt möchte ich das Wort an Abbasat auch so übergeben.
Das Thema des Himalaya ist in den vedischen Schriften ja zentral und berührt wahrscheinlich alle, die sich mit den Veden und auch mit der vedischen Kultur auseinandersetzen. Die vedische Kultur war ja da bei den Himalaya. Und hier habe ich eine kleine Beschreibung, eine Vision der Himalaya, die Auftakt für diese Völkerwanderung. Wir sind mit einer Vision dieser Himalaya, der universalen Form Krishnas. Zuerst eine erste kleine Vision und dann dieselbe nochmals mit mehr Details, begnadigt mit spiritueller Sicht, die wir vom Spirituellen Meister kommen und aus dem Shastra, die eigentlich in der Mitte dieses Bildes hier kulminiert in dieser spirituellen Harmonie, die wir dann schon hier in der Erde auf dieser Welt erfahren können, mit der Zeile in der Mitte. Was sonst brauchen die Menschen aus Erden, um glücklich zu werden?
Schön. Reinzig
zu werden. Der erste Teil eigentlich nicht, das sind der breit fließende, klassische Versmaße. Und danach endet sich das Bild, was übrig bleibt, ist auch Schnee und Berg, aber nicht im Himalaya, sondern im materiellen Welt, Kali Yuga, wo die Seele, die hier sprechen wird, sich selber findet und sieht eigentlich, wie sie in einem Strudel der Schöpfung hineingezogen wird in die Reinkarnation, und das geht dann wieder zum nächsten Bild, Schöpfung, wo die ganze Schöpfung mit Brahma und Sri Vishnu gezeigt wird. Das sind dann zum Teil ganz kurze, so staccato-mäßige, strudelförmige Reime. Das erste Bild heißt die Wanderung. Es zog mich hinaus auf Bergestrat frühmorgen, zu sehen den gewaltigen Sonnenaufgang mit eigenen Augen. Meine Väter hatten mir erzählt, überliefert die Kunde vom Reich, zu sehen den ersten Strahlenstrauß über den nah aufragenden Gipfeln, zu hören die Stille des Lichts, das Schweigen der Götter im undurchsichtigen Gebirg. Es dämpft zum Gruß die einsame Kette, Geburt aus der Kälte des Äthers, dessen Werk ihr unbewundert ruht in nie berührter Natur. Spurlos schwebt die Zeit hier, ohne Geschichte, wie der Zeuge der Welt alter, der Berg, und die Sonne der Geschichte. Wer sonst lebt so lang, um glücklich zu sein beim Anblick des göttlichen Wirkens durch die wandelnde Natur, so geduldig und hochfern wie die Deva, die hohen Sitten der Schöpfung. Mächtig zog mich zum fernen Gebirge, den weißen, verschneiten Gipfeln, der brennende Wund, zu sehen den gewaltigen Sonnenaufgang, früh zu der Stunde, als alles noch ruht. Es führen die wenigen Wege, alle in die heiligen Berge, die Wohnstätte der Götter, Thronsaal deiner ermächtigter Wesen. Machtvoll und prächtig, durch göttliche Hand ist die Rundsicht, atmendes Werk, all Ehre gebieten, die Höhen, die Kuppeln, würdig, als Erste zu grüßen, die Blitze des Vaters, der Sonne. Wer sonst bezeugt die Zeit und den Laut der vergangenen Äonen? Auf Blut sind die harten Kulissen, die Berge, die Knochen der Erde, selig befruchtet von stummer Berührung, die Mutter, denn der Sonnengott ist unverschleiert des Berges entledigt, herrlich, im Weltwagen thronen und kreisend auf Grenzen des Lichtes. So erobert der Päbel die schönsten Gemächer im Kosmos. Die stumme Dämmerung versiegelt das Ende der Nacht. Im Wege des Wanderers lief noch zögernd die neblige Schranke, welche weicht vor den seltenen Menschen, die sich über die Grenze des Lichtes in das Himalaya-Gebäude, den Quell der heiligen Flüsse und Täler zu geben, mutig und betend. Hier ist, wo der göttliche Vyasa mit ewigem Auge fasste den Schluss, den Veda zu teilen zum Nutzen der Menschen. Es war die Zeit. Jene verlorenen Völker zu rufen, kam er mächtigen Schritt, der mitleidvolle Gesandte, Sohn des Erschaffers, der Liebste der Söhne, Narada Muni. Und sein Wort war genug, um das Größte zu wirken, das Schönste, jenes nie zu zerstörende Srimad Bhagavatam, die köstlichste Frucht für die Rishi, Sinn und Seele der Wesen, Zuflucht aller Gesetze, die Quelle des höchsten Genusses. Was sonst brauchen die Menschen auf Erden, um glücklich zu werden? Doch klirrt eiserne Nacht nun, alles verwirrende Täuschen, und die Menschengeburt währt den Menschen nicht lang. Tod jagt Menschen und Tiere in wildem Getöse zugrunde, Grenzen vermischt mir, die sich jenes ergraute Gefühl, das die brutale Gewitter umwerft. Es wirft mich ein blinder Himmel, verschwundener Mond, auch der verfremdete Stern, welche des Nachts mir Höhen und Gründe und Flüchte erhelfen. Peitschen die Winde in mich, heult mir das hungrige Wolf. Und ich dachte, der Morgen sei glücklich, ein neuer Beginn, die Licht am Ende des Schachts, gehen mit Bemühen bis zurück, lang in früherer Zeit. Doch zu steil war dessen Gefälle, falsch die Berechnung, ich rutschte und stürzte zu Fuß. Am Fluss, wo ich hoffte, endlich zu freie, und ging mich die Wüste, starrender, tödlicher Frost, schreckliches Ende der Flucht, ohne Hoffnung auf Ausflucht, jegliche Hilfe zu langsam. Schreie, verklingen im Grab, alle wird hell im All. Im Weltenraum sah ich mich stürzen, gefallen von der Erde, die will sich um mich drehte. Auf einmal fühlst du mich nicht mehr. Erde war oben, alles verschoben, alte Gefilde mit Lüften so milde, es wäre ein erquickenden geistige Glücken an springender Quelle in lieblicher Welle. Doch durfte mein Eilen hier nicht verweilen, es rief eine enge, stimmige Strenge. Es regte sich bange Angst bei dem Klange. Ich kannte die Stimme, die meine vergangen. Ein Kreis schloss sich. Und spät weckt mich der Gedanke an das kindliche Gebet, Gott zum Danken. Er, der Vater, verzeihte und hob die Schranke der Strafe beiseite. Mächtig ist das Gedächtnis der Worte sich.
Sehr schön, vielen Dank, Herr Matthäuser. Schön, wenn man so ein bisschen mit Kunst und Kultur sich in Poesie, sich die spirituelle Thematik nimmt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, weil meine Worte, die Worte aus dem Tagebuch, weil ich hier einfach haben. Ich bin mal am Überleben. Ich denke, weil wir schon 20 Minuten vor 9 haben, mache ich so, dass ich in die Bias, die ich euch zeige, mein Tagebuch mit hineinknete, wie praktisch Rosinen in einen Teich, sodass es dann als Ganzes da ist. Ich würde gerne nach dem Atmatastra, wo diese Zeichnung von dem Himalaya-Gebirge gegeben hat, euch auch das Himalaya-Gebirge gleich so zeigen auf dem Bier, sodass es selber zu euch spricht. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen und uns die Beine vertreten von vielleicht 5 Minuten. Und in der Zeit werden wir die Via-Projektor und auch die Via-Leinwand aufbauen. Und dann werde ich das vermengen. Wir. Gut, also vielen herzlichen Dank. Alles Gute und wir sehen uns in 5 Minuten wieder.
von Lord Shiva. Als wir dort ankamen, war der Mutter Ganga ziemlich hoch. Ihr redet hier. Wir haben uns einmal an einem Morgen mit einem Boot die Ganga hochgewürgt. Also, ich möchte fast das deutsche Wort hochgezerrt nehmen. Das war so eine Strömung hier. Das sieht man, glaube ich, ein bisschen. Dass sich die Bootsleute unglaublich ins Zeug legen mussten und zum Teil an den Seilen, die man da sieht, hochziehen mussten. Wir sind von wo wir wohnten und wo wir wohnten, mit dem Boot hochgefahren und sind dann runtergefahren und dann am 5 Badegast ein Bad genommen. Das Panchayat-Ganga-Bad. Hier seht ihr zum Teil alles noch ziemlich hoch. Das ist der erste Badegast. Beim Badegast leben sehr viele Leute, die dort jeden Morgen ihr Bad nehmen. Die Lothars, der Brahmanas klingen dort zusammen, wenn sie die Gefäße in die Ganga senken, um dort ein Bad zu nehmen. Das letzte dieser 5 Badegas heißt der Adikeshava-Gas. Sieht man hier. Hier hat Lord Chaitanya Mahaprabhu für einen ganzen Tag voller Ekstase getanzt in diesem Tempel. War sehr romantisch. Also wir haben mit dem Boot angelegt, sind über den Fluss geschwommen und in diesen Tempel hereingegangen. Das ist ein Hausboot, wo ein Sadhu lebt. Dieser Sadhu lebt also ganz ruhig auf diesem Boot, aber für 4 Stunden am Tag geht er auf die bewegteste Kreuzung von ganz Varanasi, um dort im Lärm der Autorikschas und dem Brüllen der Kamele und so weiter zu meditieren. Der Grund, warum er das macht, ist, weil er in sich einen Muskel trainieren möchte, den Muskel der Gelassenheit und nicht von Ablehnung und Anziehung bestimmt zu werden. Das ist ein ganz netter Sadhu, sehr liebenswürdig und ein bisschen schüchtern. Als Krishna gerade die Kamera hochholte, verschwand er. Hier ist ein anderer Sadhu, der sein heiliges Bad im Ganges nimmt. Viele Leute, die dort leben, also Sadhus, die dort leben, sind sehr echte Sadhus. Das ist mir aufgefallen. Varanasi, das findet man viele echte Sozialisten. Das sind Pilger, die von weit entfernt gekommen sind und die sich gerade im Ganges aufhalten, um jetzt ein Bad zu nehmen. Und sehen sie nebeneinander unter dem Sonnenschirm, beziehungsweise der sonnt sich gerade. Also das verbirgt sich nicht unter dem Sonnenschirm. Das ist ein Brahmana. Er wird gleich anfangen, viele Mantren zu chanten und dann den Leuten sagen, wie sie ihr Bad zu nehmen haben, ihr heiliges Bad. Also wenn man so eine Szene sieht, weiß man, da ist dieser Brahmana, der die Mantren chantet und die anderen sind die Badenden. Eine ganz unkonventionelle Art und Weise der priestlichen Leitung. Der eigentliche Grund für uns nach Varanasi zu gehen, war ein Buchprojekt zu Ende zu bringen, nämlich das Buch Tod, die Pforte zur Unsterblichkeit. Das, was jetzt kommt, ist etwas, was ihr vielleicht längere Zeit noch erinnern werdet. Wir werden nämlich zusammen diesem Leichnam folgen, der hier gerade getragen wird, und zur Verbrennungsstätte mit ihm gehen. Die Leute, die den Leichnam tragen, rufen während des Tages aus Sri Rama Nama Satyahe. Nur der Name Gottes hat Bestand und ist Wahrheit.
Das Leben in dieser Welt ist zeitweilig. Die körperliche Hülle, in der wir sind, ist vergänglich und endet auf der Verbrennungsstätte. An der Verbrennungsstätte seht ihr dieses leicht schwelende Feuer. Ich glaube, man kann es nur am Dampf erkennen oder am Rauch erkennen, dass hier etwas brennt. Es ist ein Feuer, was schon wirklich sehr, sehr, sehr lange brennen soll. Also mindestens 1000 Jahre, das noch nie ausgegangen ist. Es wird von diesen, da tun die immer ein bisschen Holz nachtun. Das heißt, dieses Feuer, Entschuldigung, ist eine Repräsentation von Lord Shiva. Wenn jetzt also einer verbrannt wird, auf der Verbrennungsstätte, dann kommt sein Verwandter mit Stroh, entfacht das Stroh an dem Feuer und entzündet dann den Scheiterhaufen, wo der Verwandte drauf ist. Hier sind einige Scheiterhaufen, die brennen. Da werden 72 Leichname am Tag verbrannt im Durchschnitt. Krishna Karte, der die Fotos hier gemacht hat, konnte nicht so dicht rangehen, weil die Leute natürlich also aus diskreten Gründen. Aber hier war ganz kurz mal dran. Hier sieht man das. Was mir aufgefallen ist, obwohl dieser Umgang mit den Leichen doch ein bisschen unheimlich ist, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, wenn ihr diese Bilder seht, in dieser Atmosphäre, direkt bei der Ganga, verliert man so ein bisschen den Schrecken vor dem Tod. Hier seht ihr diese unglaublichen Feuervorrat und einen glücklichen Devoti dazwischen. So nach zwei Stunden, wenn man da so ist, versteht man sehr, sehr deutlich, dass man nicht dieser physische Körper ist, sondern eine ewige spirituelle Seele. Und dass man hier nur auf der Durchgangsreise ist. Fand ich noch sehr schön, die Leute haben eine natürliche Achtung vor dem Tod. Hier ist eine Kuh, die den Körper verlassen hat und die dann danach zugedeckt wurde mit Blumen und so weiter. Als nächstes möchte ich jetzt mit euch in die Himalayas gehen. Das war der Ausgangspunkt unserer Reise am Ufer der Ganga. Wir werden die Ganga noch jetzt hier sehen in Haridwar. In Haridwar ist der Ort, wo Mutter Ganga als erstes das Himalaya-Gebirge verlässt. Haridwar heißt das Tor zu Hari. Haridwara. In der Vergangenheit sind Leute durch dieses Tor gegangen, in die Himalaya-Gebirge hinein, um nie wieder zurückzukehren. Es waren also Leute, die in einem hohen Alter waren und die dort im Himalaya ihren physischen Körper abstreifen wollten, also wenn die Zeit kam, in der Nähe von Mutter Ganga. Oh, das ist jetzt wieder klein. Das habe ich gestern auch schon gehört gehabt. Die machen hier einfach nur Yoga-Übungen, weil ein sehr anstrengender Tag uns bevorsteht. Ah, Krishna. Ist das nicht wunderschön? Das ist die Ganga Puja. Jeden Abend kommen hier ohne Fehl ein paar tausend Leute zusammen, um dieses religiöse Naturerlebnis, hätte ich fast gesagt, zu beobachten. Die Priester schwenken so Feuer. Also vielleicht kannst du dir gut sein, kurz zu zeigen, diese großen Lampen. Da ist eine, zwei, ja, da. Es sind ungefähr 7 Lampen insgesamt, also nicht hier zu sehen, aber insgesamt, die da bringen. Die Leute singen dann Lieder zu Ehren von Mutter Ganga, Uten Ganga Mai Kijai. Damit sich der Priester nicht die Hand verglüht, ist immer einer da, der mit einer Flasche Wasser, Gangeswasser, die Hand und den Griff überspült. Das kann ganz schön heiß werden. Was bei dieser Ganga Puja auffällt, ist ein zweites Bild, ist, dass es ja zunächst einmal einfach eine Puja ist zu einem Fluss. Doch wenn man da so sitzt und dann merkt man, wie der Ganges oder die Ganga diese Verehrung erwidert. Und man spürt plötzlich die persönliche Gegenwart einer Devi, nämlich Ganga Devi oder Ganga wird oft als Mutter bezeichnet, diese göttlichen Wesens da, die fast aus dem Fluss heraus manifestiert und erkenntlich zeigt. Was man da macht, ist, man verehrt Ganga auch persönlich hier auf Sri Krishna den allergrößten Blumenkorb gekauft, den es gibt da. Das ist so Blätter und drin ist ein paar Kilo Blumen und ein paar Lichter, die übergibt man dann Ganga bei, indem man einen Wunsch äußert. Dieser Blumenkorb ging für Bhakta Johann aus Prien in Mitteldeutschland, in die Ganga. Wir sind dann weiter dem Verlauf von Ganga gefolgt. Wir sehen hier Ganga Mai, die mit dem Jeep gefahren. Zwischendurch haben wir immer wieder Halt gemacht an irgendwelchen schönen Stellen, um zu meditieren. Und sie hat noch nicht mal ein Beten ertappt. Das war unser Jeep. Wir sind also wirklich durch Berg und Tal gefahren und das ist bei indischen Autos und so. Ja, musste der da seine Heilkräfte in den Motor reinschicken. Dann sind wir schließlich in die nach Yamunotri gekommen. Hier seht ihr die freudigen Pilger oder Pilgerinnen, um es besser zu sagen, die ihr ganzes Hab und Gut in einem Bündel auf den Kopf tragen und die dann zur Yamuna-Quelle gehen. Also manche von denen sind wirklich avantgardistisch gekleidet, wie dieser hier zum Beispiel. Der sah so weit von fotogen aus, aber die haben nie so alles gekriegt. Die ganz einfache Leute, die sich einmal im Leben wünschen, die Yamuna-Quelle zu erreichen und die mit einer festlichen Art und freudigen und heiteren Art diesen 14 Kilometer langen Gebirgspfad gehen, das ist also bewundernswert. Schöner Pfad, ne? Habt ihr auch Vertrauen in ihn? Guckt euch mal diesen Pfad an. Ich weiß nicht, ob diese Bilder ausdrücken, was man dort empfindet. Irgendwie, wenn man in diese Höhlen hineingeht, gewinnt man eine neue Perspektive zu dem Leben, was man hier führt. Das ist die Yamuna, die dort fließt, und Priya Krishna, der gerade aufmerksam chantet. Hier sind wir auch am Meditieren über den Gayatri Mantra. Schaut euch mal diese Szene an. Ich glaube, man kann Krishna Tata gut an seinem Kopf erkennen. Ja? Wenn Sie euch schauen, da ist er. Gut genommen, ne? Das Foto. Sind dann schließlich, also schön dich zu sehen, Shrishtikata. Shrishtikata ist mein mein talentierter Begleiter und hat die meisten der Fotos geknipst. Die sind schließlich dann oben in Yamunotri eingekommen. Von Yamunotri sieht man hier diesen kleinen Tempel, eine heiße Quelle. Es kommt richtig heißes Wasser raus, denn Yamuna Devi ist die Tochter des Sonnengottes. Ihr Bruder ist Yamaraj und dort in den Bergen sieht man das irgendwie. Das ist ganz ziemlich kalt, aber da gibt es so ein heißes Wasser. Yamuna ist da so erhitzt, dass es richtig schön zum Baden ist. Wir haben vielleicht ein Badefoto. In dem Tempel, hinter diesen drei kuppeligen Tempel, diesen Hohn, da ist ein Devi von Yamuna Devi und Ganga Devi und Yamaraj und auch Saturn. Als wir dort waren, in diesem Tempel, kam gerade ein Stamm und machte ein Fest um Saturn, also ein Volksstamm oder wie sagt man, Tribe. Sagt man Tribe, so Einheimische, die gerade Saturn beschwichtigen. Das heißt, dass im Leben von einem gewöhnlichen Menschen für genau 2,5 Jahre Saturn vorbeikommt. Saturn hat einen unglücksverheißenden Einfluss. Jeder von uns wird 2,5 Jahre mal Saturn treffen in seinem Leben. Happy, ne? Und was man tun kann, ist, man kann den Saturn verehren, Shani heißt er auch, und dann ihn bitten, diese 2,5 Jahre ein bisschen gelinde verlaufen zu lassen. Und da kam also ein ganzer Stamm und hat sein Saturn-Jagya gemacht, um eben Saturns Einfluss abzuwehren. Wir selber, also viele von uns, ich gehöre auch dazu, wir chanten einfach Hare Krishna und wehren so das Unheil ab. Hier sehen wir Dampfschiff, weil da so alte Quellen sind. Wir sind hier nicht als Bild für Tourismus da, sondern wir haben ein unglaubliches Ziel vor. Wir müssen diesen reißenden Fluss überqueren. Das sieht hier nicht so schwierig aus, wie es war. Es ist dermaßen kalt. Und dann sind wir ans andere Ufer gegangen und haben dort ein wunderschönes Yajna gemacht. Eine kleine Zeremonie. Ihr seht dort diesen kleinen, das ist ein kleiner Shiva-Linga, den wir dort mit einer kleinen Puja installiert haben. Denn unsere Idee war, dass Shiva dort sich bestimmt wohlfühlen würde, wo das Yamuna-Wasser über ihn schäumen würde und ihn so ein bisschen so beschäumen würde. Hier ist unser Shiva-Linga, den wir danach in die Yamuna versenkt haben. Hier. Das war so schön, richtig schön kalt. Aber jenseits dieser Kälte, wenn man so sagen kann, oder jenseits dieser Natur, fühlt man sich einfach in der Gegenwart dieser heiligen Persönlichkeit namens Yamuna Devi. Oh ja, hier ist dann der heiße Zeit, wo man sich also wunderschön entspannt. Sri Krishna war richtig, er ist ja aus Italien und hat so ein bisschen Wärmebedürfnis. Den haben wir richtig, er war da für eine Stunde drin und war also dann ganz aufgewärmt. Ich wundere mich bei diesem Bild, dass es nicht so dampft. Das muss während der Mittagszeit sein, wo es warm, also wo die Luft nicht so kalt war, aber morgens dampft es da richtig und da kann man so richtig sich, ja, wie so ein Blumenkohl, der gar nicht kocht mehr, ne? Wenn man da so. Auf dem Weg macht man viele Freundschaften, zum Beispiel mit diesem Hund. Der ist immer mitgekommen. Der hatte freundschaftliche Anlagebedürfnisse zu erfüllen. Neben uns, also dieser Devoti, deswegen habe ich das Foto da, heißt Raghuvir. Er kommt aus Bengalen und hat fürchterlich gezittert vor Kälte. Wir haben ihn dann eingekleidet. Raghuvir war unser Koch. Ja, und hier sind dann die Wege. waren nicht viele Pilger da auf dem Weg nach Yamunote. Hier sind wir schon jetzt von Yamunote weggekommen und machen das letzte, die letzte Strecke unserer Reise. Wir sehen diesen Sadhu hier. Dieser Sadhu gibt ein bisschen, legt ein bisschen Wert auf sein Äußeres. Er heißt der Ganga Sadhu. Und er hat die Hand erhoben zum Segen für alle Leute, die solches Ausdruck das Bild sehen. Der lebt da das ganze Jahr. Hier sind andere Bilder auf dem Weg zur Gangesquelle. Träger, die entdeckten Sachen hochtragen. Auch ein Sadhu. Ihr merkt alle, die sind ganz schön warm eingekleidet. Und hier sind wir dann in Gangotri angekommen, der Ganga-Quelle. Es ist wirklich ein Erlebnis, dort morgens und auch abends die Ganga, der Ganga-Puja beizuwohnen. Da ist hier auf diesem Platz, den man hier sieht, sind viele, viele Leute, vielleicht nicht so viele, aber es war ja schon ein bisschen höher, aber so ungefähr 40 bis 50 habe ich vorgezählt, die da ganz früh morgens kommt zur Ganga-Puja. Dann kommt der Pujari, macht da seine Puja und geht dann die Treppen runter und bringt das Licht zu dem Gangesfluss, der durch das Tal fließt. Wir haben nicht diesen Tempel von innen fotografiert. Sieht schön aus, nicht? Ne? Und silbrig irgendwie. So eine silbrige Farbe. Und von da sind wir dann nach oben gegangen zu Prasanna, der dort in einer Höhle lebt. Das ist die Höhle von Prasanna, die ihr jetzt seht. Eine Hilton-Höhle, also eine wirklich Luxushöhle, könnte man sagen. Ihr seht da oben diesen Fels, und in den Fels hat er sich reingegraben, oder unter dem Fels, eine Höhle gemacht und dann so eine Wand da gebaut. Prasanna sitzt hier hinter dem Pferdchen. Nicht so gut sehen, aber ein richtiger Yogi, der war vorher ein Geschäftsmann, auch in London, und hat sich jetzt dort zurückgezogen und lebt dort, auch wenn dieses Gebiet abgesperrt wird. So ungefähr Ende November kann man da nicht mehr hinkommen, weil da so viel Schnee liegt, dass es gefährlich ist. Aber die Yogis bleiben einfach da und fühlen sich wohl. Prasanna sagte mir, dass er dreimal gefordert wurde in seinem Leben. Einmal als der Erdbeben war, da sagte er, die Höhle bricht zusammen über ihn. Ein anderes Mal, als die Schwarzbären kamen, um die Wintervorräte zu plündern. Und das dritte Mal, als die Mutter Ganga so anstaute, unten im Tal, dass die kam also nicht mehr durch die Felsen. Und wuchs also an und dann plötzlich brach sie sich rein mit einem riesigen Gefolge. Prasanna sagt, bei diesen drei Gelegenheiten, bei den Bären, bei den bei den Erdbeeren und so weiter, wurde er stark gefordert in seinem Leben. Und doch, er hat dann gemerkt, dass er sich einfach Krishna anvertrauen kann in seinem Leben und dann die Furcht verliert. Ich möchte euch jetzt gerne die Höhle von innen zeigen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es wohl da aussieht und vielleicht einmal ja, in Schweizer Bergen auch eine Höhle baut. Das ist hier eine ganz einfache Heizung, eine abgeschnittene Metalltonne. Da kann man dann ordentlich heizen. Hier ist das Bett. Sieht doch ordentlich aus, oder? Ich habe schon gestern in Sandalen gesagt, unter Höhle versteht man meistens so ein dumpfes, nasskaltes, ja, miefiges Verlies. Aber es ist unglaublich praktisch, die Atmosphäre. Also rein und Licht Hier ist die Küche, ein bisschen einfach, aber alles ist da. Und hier ist der Ausblick. Darum geht es eigentlich im Himalaya. Atmatattva hat so schön geschrieben von der einsamen Schönheit dieser unbestaunten Berge. Den kann man noch bestaunen hier. Ich glaube, ihr könnt verstehen, wenn ihr diesen Ausblick habt, warum sich Yogi hier in die Einsamkeit zurückzieht, um einfach sich konzentrieren zu können und den unsteten Geist, der von so vielen Wellen geblasen wird, zur Ruhe zu bringen, dass man sich auf Krishna fixieren kann. Eine traumhafte Vegetation mit unglaublich vielen Sachen. Da ist zum Beispiel ein Wald, ich weiß nicht, ob das der ist, Shishti Dada, wo wir uns beide gewundert hatten, wie mystisch der aussah. So schön und fast so wie ein Garten. Und wir erfuhren dann später, ich glaube, dass ich mich erinnern kann, dass da irgendwie Lord Rama sich aufgehalten hatte. Und als wir dann an diesem Pfad vorbeigingen, das ist der kleine Bergpfad, wo den Menschen in der blauen Jacke da seht. Als wir da längs gingen, sahen wir in den Wald hinein und sahen unter einem Baum ein Bild, das mich noch nicht wieder verlassen hat. Nämlich ein Devotee, ein Heiliger, der das einfach da saß, nur da saß, in vollkommener Ruhe und völlig versenkt. Und unser Begleiter sagte mir dann, das sei jemand, der die Vollkommenheit erreicht hat, ein sogenannter Siddha-Baba, der seine ewige spirituelle Identität schon in diesem Körper verwirklicht hatte. Als er das sagte, waren wir sehr geneigt, ihm das auch zu glauben, denn der strahlte so eine Ruhe aus in diesem himmlisch schönen Hain, also Bergwald. Hier ist der schöne Pfad, den man so längs geht. Also ich möchte euch ermutigen, diese Reise zu machen. Der Pfad ist sehr also es ist ein richtig bequemer Pfad, könnte man sagen. Es ist nicht in keinster Weise schwierig zu gehen, sondern sehr schön angelegt. Dann sieht man manchmal unglaublich interessante Berge. Es hat wie eine Mondlandschaft. Hier seht ihr das Tor zwischen den Bergen so durch. Wir hatten ein etwas problematisches Gespräch auf dem Weg hier, also nicht problematisch zwischen uns, sondern wir haben über verschiedene Probleme gesprochen. Da haben wir gesagt, jetzt halten wir an und wir lassen die Probleme auf dieser Seite und wenn wir durch die Tante durch sind, dann bleiben die einfach da und kommen nicht mehr mit dort. Und es ist zum Teil geglückt. Zum Teil. Oh! Sorry, hier sind wir angekommen. Das ist Gomukh. Das ist ein Gletscher, den ihr hier seht. Und dort seht ihr so ein Loch. Dann möchtest du mal gerade versuchen, das zu zeigen. Nein, ein bisschen dichter. Ein bisschen mehr weiter nach links. Genau. Da kommt die Ganga herausgequert. Nun, wenn man über diesen Gletscher geht, man muss da links hoch, über den Gletscher gehen und dann einen ganz hohen Berg hoch geht, also nicht hohen, einen steilen wollte ich sagen, nicht sehr hoch, einen steilen Berg an, kommt man in ein Hochgebirgstal und dort, in dem Hochgebirgstal, kann man die eigentliche Quelle von Mutter Ganga sehen, nämlich die sogenannte Akash Ganga. Wir werden noch Bilder davon haben. Dieser Ort heißt Gomukh, der Mund einer Kuh. Dieses Bild ist sehr gut, aber ist eben sehr eng. Wie es aussieht, muss ich euch mal so zeigen. Wenn wir jetzt angenommen ein bisschen weiter vorne wären, würden wir sehen, dass rechts und links ein Berg ist, ja, wie die Hörner einer Kuh. Und dann ist das, was Sie jetzt sehen,
die Stirn der Kuh und die Öffnung wie der Mund der Kuh, deswegen Gomu. Das ist also ungefähr, wenn man schaut, ein solches Arrangement für den Gletscher hier in der Mitte. Dort haben wir ein wirklich intensives Bad genommen, das kälteste Bad in diesem Dörfer war es für mich, und hatten auch einen Yogi dort mit dabei gehabt, der heißt Kamal Bihari. Kamal Bihari hat gerade sein gelbes Tüchlein ausgebreitet, wo ein Chalagram Shila, eine Manifestation Krishnas, hat, hier gerade gebadet hat in der Ganga-Quelle. Kamal Bihari war so dran. So was von hingegeben, wir werden noch ein bisschen mehr von ihm hören. Und hier sehen wir ihn nochmal. Das ist Kamal Bihari vor seiner unteren Höhle. Er hat auch eine obere Höhle. Diese Höhle ist im ewigen Schnee bei dem Berg Kailash. Es ist nicht der Tibet Kailash, sondern ein anderer Kailash. Und dort lebt der Kamal Bihari für 4 Monate im Jahr, mindestens, und meditiert. Kamal Bihari kocht für 7, wie war das, für 7, ja, für eine ganze Woche, und dann nimmt er sich jeweils an einem Tag eine kleine Portion aus dem Kochtopf und hitzt die auf. Und wie gesagt, was sonst im Kochtopf ist, wird durch die Kälte, die dort ist, in den natürlichen Fridge, den natürlichen Kühlschrank der Natur aufbewahrt. Wie findet ihr Kamal Biharis Essgewohnheiten? Was mich so begeistert hatte, habe ich gestern schon gesagt. Ich fragte Kamal Bihari, wer ist denn dein spiritueller Meister? Und er kramte dann auf seinem kleinen Tüchlein oder Bag ein Buch heraus. Leben kommt von Leben, also in Bengalisch. Und hat da war ein Prabhupada-Bild drauf und sagte, Schiller Prabhupada ist mein spiritueller Meister. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, aber auch sehr gewundert. Prabhupada ist in den Westen gekommen und hat viele westliche Schüler. Ich habe mich gewundert, wieso kann Kama Bihari, so ein Yogi, was findet er an Prabhupada? Und hat ihn gefragt, warum ist Srila Prabhupada ein spiritueller Meister? Was findest du an ihm so besonders? Und er sagte, ja, bei Prabhupada kommt am meisten dieser wichtigste Prinzip im spirituellen Leben auf, nämlich Hingabe zu Krishnas Plan und auch Aufgabe des eigenen Plans, der aus dem Ego kommt. Deswegen ist Prabhupada mein Gesicht. Das kommt so deutlich heraus, sagte er. Ich kann mich noch erinnern, wir waren am Abend mit Kamal Bihari in einer Höhle, in einer anderen Höhle, die wir auch noch sehen werden. Das werde ich gleich erzählen, wenn ich das sehe. Oh! Das war in den, das Bild ist eigentlich von Yamuna, von der Yamuna, aber ich habe reingetan, weil es genauso kalt war, fast wie in Ganga. Aber Ganga war nochmal 10-mal so kalt. Wir haben das trotzdem Bad genommen und ich möchte trotzdem sagen, dass die Atmosphäre da so spirituell aufgeladen ist, dass man die Kälte, ja, man spürt sie schon, aber man fühlt sich so gesund und zu besonderen Taten aufgelegt, dass man überhaupt kein Problem hat. Oh! Meine Ausrufe sind nicht so stufenfertig. Das ist hier im Hochgebirgstal Tapovan, der Shiva Linga. Bitte erinnert euch daran, als Mutter Ganga herunterkam von den himmlischen Planeten, brauchte sie jemanden, der sie aufbringt. Denn sie hatte eine dermaßen große Wucht, dass sie drohte, also die Bedrohung da war, dass die ganze Erde aus dem Lot geschwemmt würde. Und da sagte dann, wurde Shiva gebeten, sich dort zu manifestieren. Shiva manifestierte, kam herunter und fing Mutter Ganga auf, und als er danach wieder wegging,
hinterließ er einen großen Berg von Shivalinga. Das ist hier, das ist halt auch nicht gefragt, ist das eigentlich hier noch der Shivalinga oder ist das der Psalm? Gauri, ja, seine Frau ist das in Form des Berges. Hier sind Shri Chaitanya und ich dann ganz bergsteigermäßig hochgeklettert. Das bin ich hier, der versucht hochzukommen. Denn hier ein bisschen höher, der Mund ist noch 50 Meter hoch, ist der Akash Ganga, der Ort, wo die Ganga zum ersten Mal hier raufkommt auf den Erdplaneten. Aber in ihrer nicht wässrigen Form, also es ist kein Wasser, sondern es ist Ganga als Energiestrom, könnte man sagen. Hier seht ihr im Hintergrund den Shivalinga. Wie hoch ist der insgesamt? 6000 Meter? 7500. Das ist ein so heiliger Berg, dass man, wenn man da in der Gegenwart steht, man spürt unglaublich etwas. Das lässt sich nicht mit einem Bild und auch nicht mit meinen schwachen Worten ausdrücken, was man dort spüren kann. Seht ihr? Ist das nicht wunderbar? Irgendwie ein bisschen, ist wirklich ein bisschen anders als das Bild. Wenn man da ist, ist es nämlich so, dass, sagen wir mal so, zu sehen ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung wird unglaublich beeinflusst durch die Präsenz von Lord Shiva, der da ist. Und man sieht etwas ganz anderes als jetzt die Konturen, die hier sind. Man sieht spirituelle Dinge, man macht spirituelle Erkenntnisse. Ich würde mal sagen, man sieht auch, wenn man nur einfach ein Bergsteiger ist, da braucht man nicht ein Spiritualist zu sein. Jeder kann da sehen, dass er eigentlich ein Durchgangsreisender ist und nicht identisch mit der physischen Maschine, die ihn da hingebracht hat. Dort, das ist die Akash Ganga. Dort auf diesem Stein haben wir eine kleine Zeremonie gemacht, vor der wir auch kurz Bilder sehen. Hier sind wir an einem Morgen, wo eine schöne Sonne da war. Wir sind aber das erste Mal nachmittags gekommen und als wir dort saßen, hat es plötzlich angefangen zu schneien. Aber wir waren von dieser Atmosphäre dermaßen erhoben und inspiriert, dass wir nicht das Bedürfnis hatten, aufzustehen, sondern eher das Bedürfnis, dabei zu bleiben, sitzen bleiben und weiterzumachen. Hier thront links der Shivalinga und rechts Shivas Gefährtin Gauri, die dort in Form des Gebirges manifestiert wird. Und hier steht noch kleiner Shivalinga und da unser Shivalinga, den wir aus Varanasi mitgebracht haben. Den haben wir erstmal gebadet und dann haben wir ihn abgetrocknet und dann haben wir eine kleine Opferung gemacht. Das ist unser Opferungstisch da mit dem Tüchlein, haben ein paar Sweets geopfert und dann eine Puja gemacht, um zu bitten, dass wir in andere, dass wir in die spirituelle Dimension von dem heiligen Ort mit Darwin eingelassen werden würden. Wie findet ihr unsere kleine Puja? Ist sehr, sehr einfach, aber das war dann ein eiskaltes Wasser. Und hier hat Shri Chaitanya mir das Leben gerettet. Ich war nicht so inspiriert, dass ich mit dem Shivalinga da rausschwimmen wollte. Und er sagte, es ist zu kalt für dich. Und ich sagte, nein, in mir glüht ein Feuer, das wird in der See verdunstet. Und er hat gesagt, nun, du bist doch in einem physischen Körper. Und dann haben wir das anders gelöst. Ich habe das eine Nacht gegeben. Und hier ist die Höhle. Es sieht jetzt mehr wie ein kleines Häuschen aus, das ist aber irrtümlich. Man geht da rein in diese Sache und das ist ein Vorbau und dann kommt die Höhle. Und am Abend weiß ich noch, das ist hier am Morgen, kurz bevor wir aufbrechen. Am Abend waren dann diese Yogis, ihr seht links den Bengali Baba, zwischen uns, zwischen Dada und mir, Tamal Bihari, Und da war noch ein anderer Yogi, der so scheu ist, dass er nicht aufs Foto geworden ist. Ein junger Yogi, könnte man sagen. Und wir haben, das war so eine liebevolle Atmosphäre da drin in diesem. Wir haben das Abendbrot gekocht, all die Yogis. Einer hat Chapati gerollt, ein anderer hat dies gekocht, einer hat Milch heiß gemacht und so weiter. Und währenddessen haben die aus dem Ramayana zitiert, der heiligen Schrift über Rama. In dieser einfachen Atmosphäre, wo sie rollten und zuhörten über das Rama-Katha, hat der eine dann plötzlich aufgehört und hat mir gesagt, weißt du, ohne Bhakti ist das Leben wie ein Gemüse ohne Gewürz und ohne wie Dahl ohne Gewürz. Wir müssen Bhakti in unser Herz reinbringen, dass die anderen Elemente in unserem Leben Sinn und Würze kriegen. Fand ich sehr schön, das habe ich nicht wieder vergessen, diese Unterweisung. Dann haben wir gesungen in der Höhle und dann in meinem Tagebuch habe ich nur ein großgeschriebenes Wort für die Nacht, die dann kam. Das Wort heißt Schnarchaloka. Das ist ein Fremdwort. Schnarcher kommt von Schnarchen. Und Loka heißt der Ort des Schnarchens. Da wurde geschnarcht. Nur also und yogamäßig geschnarcht. Also das ist das letzte Bild. Von dieser wunderschönen Gangesreise.
Ja, ich möchte euch alles sehr gerne begrüßen, wenn man so eine gute Reise zu eurem Leben gehen will. Wir empfehlen, wenn wir wollte. Und es war also so, zwar nette Leute, aber ihr Tier war irgendwie so wie gut. Und als ihr das hochgegeben habt,